Ja, ich habe vorhin den einen Vers vorgelesen aus Epheser 1, Vers 3. Ich möchte gerne in meiner Predigt auf den und zwei weitere Verse aus Epheser 1 eingehen. Wir haben als Gemeinde, du kannst ruhig einblenden, so ist keine groß angekündigte Predigtreihe mit Flyern und Handzetteln, sondern eigentlich nur, dass wir einen Text oder einen Abschnitt dieser Epheser 1, Vers 1 bis 14 so ein bisschen anschauen, unter die Lupe nehmen. Und als Leitfrage vor Augen haben diese Frage, wer bin ich? Und ich glaube, mit der Frage können wir uns alle identifizieren. Gerade heute Morgen habe ich mich vorgestellt, oder habe ich gesagt, ich bin der Daniel Fassen, ich bin hier der Pfarrer. Man kann Daniel zu mir sagen oder Herr Fassen, das ist je nachdem, wie man das möchte. Wer bin ich? Das gehört zu unserem Alltag, dass ich mich identifiziere, dass ich mich vorstelle. Aber das hat ja auch so eine Dimension, wer bin ich? Wie denke ich denn eigentlich über mich? Wer bestimmt denn, wer ich bin? Ich bin ja, das hat man vielleicht gemerkt, nicht nur Pfarrer, sondern ich bin auch Vater. Das macht was aus mir. Das ist ein Teil von meinem Auftrag, den ich habe, für meine Kinder da zu sein. Ich bin Ehemann. Und ganz oft definieren wir uns ja selbst über das, was wir haben, können oder über den Status. Ich kann Fußball spielen oder nicht Fußball spielen. In meiner letzten Predigt habe ich erzählt, dass das für mich eine der Herausforderungen war, so als Kind zu merken, ich bin eher nicht der als erstes in die Fußballmannschaft gewählt wurde. Mein älterer Bruder, der war so der Schussgewaltige. Das habe ich dann manchmal gespürt, wenn ich einen Ball ins Gesicht bekommen habe. So. Und mein jüngerer Bruder, anderthalb Jahre jünger, war kleiner, wuseliger, da haben alle bewundert dafür, dass er so übers Feld flitzen konnte. Und ich hatte den Spitznamen natürlich von meinem älteren Bruder, Krummfuß. Ja, kann ich Fußball spielen? Lange hat mir das wirklich zu schaffen gemacht. Manchmal schwankt man dann zwischen Selbstzweifel und Größenwahn. Bei einem Fußballturnier habe ich dann im Tor gestanden und habe gehalten wie Toni Schumacher. Oder dann hat mein Bruder mich gelobt, dann bin ich wieder gewachsen. Aber bin ich von dem abhängig, was andere über mich sagen? Macht es das aus, was ich bin? Wie andere über mich denken, wie andere mich bewerten? Klar, ich lebe in Gemeinschaft, in Beziehung und das ist auch wichtig. Ich meine, wenn mir jetzt völlig egal wäre, was meine Frau über mich denkt, dann wäre das wahrscheinlich mit unserer Ehe relativ schwierig. Aber legt sie fest, wer ich bin? Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Wer bin ich, wenn ich in Pension gehe? Wenn ich in Ruhestand gehe? Wenn ich aufhöre zu arbeiten? Wer bin ich dann, wenn ich keine Arbeit mehr habe? Wer bin ich, wenn die Kinder aus dem Haus sind und nicht mehr so meine Unterstützung brauchen wie am Anfang? Wer bin ich dann? Epheser 1, Vers 1 bis 14 oder 3 bis 14 ist eigentlich so ein Loblied auf Gott. Und trotzdem sagt es uns ganz viel, was über uns selbst, wer wir denn aus Gottes Perspektive sind. Was es uns aus uns macht, wenn wir in Gemeinschaft, in Beziehung mit Gott leben. Und Paulus, der ja viel mit uns gemeinsam hat. Paulus ist ja nicht jemand, der von Haus aus so in die Sonntagsschule gegangen ist und immer gesungen hat, lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst und immer gesagt hat, so gleich die richtigen Antworten parat hat. Es geht um Jesus und den Liebhaben und Gott ist gut, sondern Paulus war ja jemand, der mit Jesus so seine Probleme hatte. Paulus war ja geborener Jude, ausgebildet als Pharisäer und er hatte seine Probleme mit Jesus, mit diesem Jesus Christus, von dem er nicht verstehen konnte, warum andere ihn gut fanden, ihm nachfolgten. Es ging für ihn sogar so weit, dass er ja die Christen verfolgt hat, dass er sich die Erlaubnis geholt hat, Christen ins Gefängnis zu werfen und dann begegnet er diesem Jesus. Und dann verändert sich sein Denken. Und damit auch sein Leben. Er hört auf, Christen zu verfolgen, sondern er beginnt anderen Menschen von Jesus Christus zu erzählen. Und das Eigentümliche an Epheser 1, Vers 3 bis 14 ist, und das macht es so schwer, über diesen Text zu predigen, dass das im Griechischen nur ein einziger Satz ist. Ein einziger langer Satz über diese vielen Verse hinweg, wo man den Eindruck hat, Paulus kommt gar nicht zum Luftholen, wenn er sagen möchte, was ihn alles an dem begeistert, was Gott ist. Der beginnt ja damit, wenn wir es vorhin gehört haben, ich blende das mal ein, diesen Vers, den ich auch dem Elia Timon zugesprochen habe: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an dem wir in der himmlischen Welt Anteil bekommen haben. Und dann geht es gerade so weiter: Gepriesen sei Gott dafür, dass er kein Rosinenpicker ist, sondern dass Gott zuverlässig ist, dass Gott sich nicht nur die Besten heraussucht und die Rosinen. Ich habe das letzten in meiner letzten Predigt hatte ich da unsere Rosinen dabei. Ihr kennt vielleicht den Begriff vom Rosinenpicker, oder? Das ist der, der sich immer nur das Beste heraussucht, das Beste vom Angebot, das Beste, was auf dem Tisch liegt, das Schlechteste lässt er für die anderen liegen. Und Paulus staunt so über Gott und sagt, Gott ist doch kein Rosinenpicker. Er begegnet uns allen mit der gleichen Liebe. Er hat uns erwählt. Das heißt, er hat sich festgelegt, gütig und gnädig zu sein. Paulus kommt gar nicht zum Luftholen. Man hat den Eindruck, er stapelt ein Geschenk über das andere. Er sagt, wir sind gerettet, wir sind geliebt, wir sind Kinder, wir sind Erben, wir haben den Heiligen Geist. Und am Ende steht er so da und sagt, danke Gott. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Wir reden ja heute oft davon, dass wir sagen, wir sind Christen. Vielleicht haben auch wir unterschiedliche Vorstellungen davon, was Christsein heißt. Paulus hat es ja nie so gesagt. Der Begriff Christ, der ist irgendwann im Laufe der Zeit entstanden, so dass das in Apostelgeschichte wird es dann gesagt, die zu Jesus gehören, die wurden zuerst in Antiochia Christen genannt. Aber eigentlich ist die Bezeichnung, die Paulus viel häufiger verwendet im Neuen Testament, ist das, was hier vorkommt, nämlich dieses in Christus sein, durch Christus. Er sagt nicht, ich bin Christ, sondern er sagt, ich bin in Christus. Und das Erstaunliche ist auch, dass es in diesem Text mehrfach vorkommt. In diesen 14 Versen taucht dieses In-Christus-Sein 11-mal auf und 15-mal spricht er von Jesus. Nicht mitgezählt den Vater und auch den Heiligen Geist. Wer bin ich? Ich bin in Christus, sagt Paulus. Das heißt, ich bin Teil von dem geworden, was Jesus in dieser Welt tut. Ich habe Anteil an dem bekommen, was Jesus getan hat. Nicht ich habe Jesus in mein Leben eingeladen, das hat schon auch stattgefunden bei Paulus, davon bin ich überzeugt, sondern ich habe Anteil bekommen an dem, was Jesus tut. Ich bin in Christus, nicht er in mir ist das erste Wichtigste, sondern dass ich in ihm bin. Und das ist die Brille, die Paulus aufzieht. Und dann kommt er zu der Überzeugung, ich bin gesegnet, gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Und wenn wir uns heute Morgen fragen, wenn wir den Elia segnen, ja, wie bekommt er denn Anteil an Gottes Segen? Dann ist die spezielle Antwort, die Paulus uns gibt, auch für uns, unser Leben. Wie bekommen wir Anteil an Gottes Segen? Sagt Paulus, ja, du musst zu Jesus Christus gehören. Und in Jesus Christus hast du Anteil an der himmlischen Welt. Da bist du gesegnet mit der Fülle des geistlichen Segens. Und ich habe mir überlegt, was für ein Bild von Gott transportiert dieser Text? Und mein Bild, was ich von Gott habe, entscheidet ja auch, wie ich über mich denke. Wie ich mich selbst beurteile, bewerte. Wenn ich die Vorstellung habe, dass Gott die Abkürzung dafür ist, guter Opa, total taub, der sitzt irgendwo im Himmel und ich muss ihm alles abbringen, dann muss ich Leistung erbringen, dann muss ich laut beten, damit er wirklich versteht und hört. Dann muss ich ihm alles 500 Mal sagen, damit er endlich tut, was ich ihm sage und ich gesegnet werde. Aber diese Vorstellung von Gott, die hat Paulus gar nicht.
Er hat nicht die Vorstellung davon, dass ich Gott was abbringen muss, dass ich ihn milde stimmen muss, dass ich ihm etwas geben muss, dass er was zurückgibt, sondern er hat die Vorstellung, dass Gott einfach gibt, dass Gott großzügig ist, dass er uns Anteil gibt an dieser unsichtbaren Welt, die wir jetzt nicht sehen, aber die trotzdem wirklich ist. Ja, wir denken vielleicht auch beim Thema Segen oft an materielle Dinge. Dass es uns gut geht, gesundheitlich, das kann auch ein Segen Gottes sein. Dass wir Erfolg haben, das kann auch ein Segen Gottes sein. Aber woran Paulus denkt, ist eigentlich das Immaterielle, das Unsichtbare. Ja, das denken vielleicht manche, hey, Daniel, toll, du verkaufst mir hier unsichtbare Sachen, mit denen kann ich gar nichts anfangen. Wir singen unseren Kindern jeden Abend, manchmal müssen wir es mehr als einmal singen, wir sind gerade dabei, das abzustellen, dass wir es wirklich nur einmal singen, der Mond ist aufgegangen. Ist jetzt nicht, also, als wir unseren ersten Sohn hatten, habe ich meinen Bruder gefragt, hey, welche Lieder singt man denn eigentlich? Ich habe kein Kinderlied mehr gewusst. Dann gesagt, ja, der Mond ist aufgegangen zum Beispiel und so. Und dann haben wir damit angefangen. Wir kennen natürlich inzwischen andere Kinderlieder. Aber an der einen Stelle heißt's, und das finde ich immer wieder erstaunlich, was da gedichtet ist, seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. Seht ihr den Mond dort sehen? Wir haben diese Woche alle wahrscheinlich mal auf den Mond geschaut. Und auf die Sonne? Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind doch manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Weil ich etwas nicht sehe, heißt es doch nicht, dass es nicht Wirklichkeit ist. Weil ich etwas nicht sehe, heißt es doch nicht, dass es nicht real ist. Sondern es heißt nur, dass es unsichtbar ist. Und mit Blick auf Gott ist es halt so im Moment. Gott zieht nicht durch die Lande und sagt, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir, sondern er schickt seine Menschen, seine Gemeinden und sagt, zeig den Menschen, wie ich bin. Und das Traurige ist, dass wir als Gemeinden daran manchmal scheitern. Manche sagen vielleicht immer scheitern oder zu oft scheitern. Dass das Bild, was wir auf Gott werfen, miserabel ist. Nichtsdestotrotz, sagt Paulus, von diesem Gott, wenn ich an diesen Gott denke, dann breche ich in Lob aus. Das war übrigens damals auch so, dass die Gemeinden gekämpft haben damit. Aber Paulus sagt trotzdem, wenn ich auf Gott schaue, dann entdecke ich einen großzügigen, freundlichen Gott, voller Liebe, zu dem ich sogar Vater sagen darf. Er macht mich zu seinem Kind. Was das heißt, habe ich diese Woche ganz hautnah gemerkt. Wir haben den 5. Geburtstag von unserem Sohn gefeiert. Und in den ganzen Wochen vorher hat sich ein Geschenk zum anderen hinzugefügt, oder? So die Kinder haben das so an sich, dass sie voller lockerflockig sagen, ja, ich will die Polizeistation von Playmobil, ich will das und das. Kriege ich das auch zum Geburtstag, das und das? Kriege ich das auch zum Geburtstag, das und das? Habt ihr nicht? Gibt's bei euch nicht? Okay. Ja, dann sind wir halt doch nicht normal. Aber es war ein einziger, und das Wichtigste war, am Samstag haben wir dann mit dem Kindergartenkindern Geburtstag gefeiert und dann war die erste Frage, glaube ich, vom Noah am Morgen, die erste Aussage war, heute bekomme ich Geschenke, wann packe ich die Geschenke aus? Und ja, ich glaube, als Vater ist es dann schon wichtig, dass man seinem Sohn irgendwann beibringt, hey, das Wichtigste ist eigentlich nicht, dass du Geschenke bekommst, sondern das Wichtigste ist auch, dass du Freunde hast. Das Wichtigste ist für mich nicht, dass dir da die anderen alles Mögliche geben. Du bekommst ja das, was du brauchst in unserer Familie. Du bekommst das von uns. Das Wichtigste ist, dass du da bist, dass ich dich lieb habe. Dass du Freunde hast. Ich glaube, er braucht noch ein paar Jahre, um das wirklich auch in der Tiefe zu verstehen. Wir haben da noch ein bisschen Arbeit vor uns. Aber ich glaube, so ist es auch mit Gott. Ich glaube, Paulus realisiert, Gott ist nicht in erster Linie der mir irgendetwas gibt, sondern Gott ist der sich selbst gibt. Was ist der große Segen in der unsichtbaren Welt? Ja, dass Gott sich mir selbst gibt. Dass ich sein Kind sein darf. Dass ich Vater zu ihm sagen darf. Was sagt das über unsere Beziehung zu Gott aus? Wie viel Liebe steckt da dahinter? Wie viel Freude? Wie viel Sehnsucht, dass Gott uns einlädt? Bleib doch nicht nur Geschöpf. Bleib doch nicht fern stehen. Komm rein. Ich lade dich ein. Ich will dein Vater sein. Ich will dich beschenken. Ich will dich segnen. Zunächst mal mit mir, mit meinem Wesen, wie ich bin. Vor mir musst du nicht dich abhängig machen von dem, was andere über dich sagen. Sondern ich bin mir Bischöpfer. Ich liebe dich. Du musst nicht erst Leistung erbringen. Nicht erst alles gut machen. Und das bringt Paulus dann auch in diesem Text zum Ausdruck. Ich möchte noch zwei Verse einblenden. Da heißt, durch ihn, wieder dieses durch, Jesus Christus, in Jesus Christus, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht beschenkt. Zwei Dinge möchte ich da hervorheben. Paulus staunt über einen Gott, der Gnade nicht nur häppchenweise gibt, der Gnade nicht begrenzt, der Gnade in Fülle gibt. Und er sagt uns damit, wenn du in Jesus Christus bist, dann bist du erlöst, dann hast du Vergebung. Und was hat das mit dieser Erlösung auf sich? Im damaligen Sprachgebrauch hat Erlösung zum Beispiel was mit dem Sklavendasein zu tun. Ein Sklave musste freigekauft werden. Für den musste ein Preis bezahlt werden. Und was Jesus uns damit anbietet, mit seinem Sterben, mit seinem Kommen in diese Welt, ist nicht nur ein neues Bild von Gott. Nicht nur eine neue Theorie, sondern ja eine neue Beziehung. Und er sagt uns damit, hey, du musst mit deinem Versagen, mit deinen Nöten, auch mit deinen Erfolgen, mit deinen Sünden und mit deinen Sorgen, mit deinen Wünschen, mit deinen Hoffnungen nicht mehr alleine bleiben. Von meiner Seite komme ich auf dich zu und öffne Tür und Tor, damit du in Freiheit in dieser Welt leben kannst. Vergebung heißt nicht, dass Gott der Erbsenzähler ist. Ich habe mal ein paar Erbsen mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr den Ausdruck kennt. Erbsenzähler sind ja Leute, die ganz pedantisch auf allen Punkten herumhacken, die auch so ein bisschen geizig und zögernd sind. Hast du genügend gemacht? Da zählt jedes Pünktchen, jeder Komma, wenn... So wie meine Deutschlehrerin in der 11. Klasse, wo ich gedacht habe, oi. Sie hat selber gesagt, Daniel, dein Auf vor der ganzen Klasse, Daniel, du musst weniger Fehler machen. Wahrscheinlich hat sie auch recht damit gehabt, oder? Am Arzt schreibt man einfach nicht mit TZT. Das weiß ich bis heute, dass sie das vor der Klasse gesagt hat. Das habe ich gelernt. Aber so sind Lehrer manchmal, oder? Mit den roten Strichen unten drunter, das ungenügend. Das heißt eben gerade nicht, dass Jesus in diese Welt kommt, dass Gott Erbsenzähler ist und immer wieder sagt, hey, da und da und da ein roter Strich und da ein F und am Ende ungenügend, sondern dass Gott vergibt, dass Jesus in diese Welt kommt. Das heißt, dass Gott gnädig ist. Er sagt, du musst dich doch nicht mehr rechtfertigen. Du musst es nicht mehr mit dir rumtragen. Du musst vor mir nicht mal ein schlechtes Gewissen haben. Ich lade dich ein, komm zu mir. Sprich es aus, ich vergebe dir. Und ich gebe dir was Neues, nämlich die Beziehung mit mir. Das ist ja das Neue im Christsein. Ist ja nicht eigentlich, es bleibt ja nicht dabei stehen, dass ich meine Sünden loswerde und dann wieder neu sündige und sie wieder loswerde, sondern dass ich mit Jesus unterwegs bin, dass ich in dieser Beziehung lebe, dass ich von ihm lernen kann, was es heißt, frei zu sein in dieser Welt. Grenzen, gesunde Grenzen zu finden. Jeder von uns hat Grenzen, jeder von uns setzt Grenzen, jeder von uns akzeptiert Grenzen. Aber wir sind in der Verantwortung, ja, als Erwachsene selbst Grenzen zu ziehen. Bei meinem Sohn mache ich das. Der muss aber lernen, selber mal Grenzen zu setzen. Er muss selber entscheiden, wie will ich mit meiner Sexualität umgehen. wie will ich mit meiner meine Partnerschaft leben? Wie will ich mit meinem Geld umgehen? Wie wichtig ist haben können Status, Macht, Einfluss? Das muss er selber entscheiden. Ich kann ihm dabei helfen, das zu lernen. Aber was er daraus macht, was der Elia daraus macht, was ihr ihm beibringt, da können wir Vorbild sein, beratend sein, helfen, erziehen, am Anfang mehr, am Ende weniger. Wir wissen, wir merken, oder? Beziehungen verändern unser Leben. Ich bin nicht mehr der gleiche, der ich war vor der Geburt meines Sohnes und vor der Geburt meiner Tochter. Ich bin nicht mehr der gleiche, der ich war vor meiner Hochzeit. Beziehungen verändern uns. Und so ist es auch mit Gott. Wer bin ich? Ich bin jemand, der eingeladen ist, frei in dieser Welt zu leben. Wer bin ich noch? Ein letzter Punkt. Paulus sagt hier, in seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Das ist kein Satz, mit dem Paulus meint, ja, hier, jetzt darf ich da meine Arroganz zur Schau stellen, ich bin klüger als ihr alle. Sondern was Paulus damit meint, das wird klar, wenn man die nachfolgenden Verse liest, ist eigentlich, dass man eine neue Sicht auf diese Welt bekommen hat. Dass man versteht, dass diese Welt ohne die unsichtbare Welt unvollständig ist. Dass diese Welt ein Ziel hat, dass Gott einen Plan hat. Kein Plan der Vernichtung, sondern ein Plan der Liebe. Dass er da ist. Weisheit und Einsicht hat er uns geschenkt. Das heißt eigentlich, ich habe eine neue Dimension in dieser Welt erkannt und das verändert meine Wahrnehmung, das verändert mein Verhalten. Viele in der Gemeinde wissen das. Ich erzähle es jetzt trotzdem. Ich mache Geocaching. Geocaching ist Schnitzeljagd mit GPS. Und ich sage immer wieder, es ist erstaunlich, an wie vielen Schätzen ihr in eurem Leben vorbeigeht, weil ihr kein GPS-Gerät habt. Ihr habt die Dimension überhaupt nicht erkannt. Die Freude, die Vielfalt, die Kreativität. Nein, das muss niemand machen. Ich will das nur als Beispiel, als Veranschaulichung bringen. Jeder von uns kennt Navigationsgeräte. Jeder von uns weiß, wie man an neue Flecken kommt. Hier, wir haben schon wieder neue Sachen hier entdeckt. Letzten Sonntag waren wir auf dem Ratenpfad, haben wir oben entdeckt, durchs Geocaching. Und so werden immer wieder neue Dimensionen dieser Landschaft, der Gegend, der Menschen deutlich. Und so ist es auch mit Jesus. Er hat uns Weisheit und Einsicht geschenkt. Wer mit Gott rechnet, rechnet anders im Leben, lebt anders. Wer in Beziehung mit Gott lebt, der lebt anders, der versteht diese Welt anders. Wer bin ich? Ich könnte noch lange weitermachen, aber ich möchte uns einladen, diese Frage mitzunehmen. Wer bin ich denn eigentlich und welches Bild habe ich von Gott? Und was macht mein Bild von Gott mit mir? Welche Vorstellung habe ich, wenn ich morgens aufstehe oder über Gott nachdenke? Ich glaube, man kann Gott ablehnen. Aber ich glaube, bevor man Gott ablehnt, sollte man ihn kennen. Sollte man gewiss sein, dass man das Richtige ablehnt und nicht irgendeine Karikatur oder irgendein Missverständnis. Weil ich glaube, sonst verpassen wir auf unserem Weg in dieser Welt das Schönste. Ich möchte gern beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du da bist und dass du uns einlädst, immer wieder auch auf dich zu schauen und Neues über uns zu lernen. Danke, hältst du nicht zurück, bist du nicht geizig, kein Erbsenzähler, kein Deutschlehrer, keiner, der uns eine Standpauke hält, sondern bist du voller Liebe, voller Freundlichkeit und voller Gnade. Amen.